Sie hören Podcast-Literatur und podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon ist Hans-Jörg Stehle. In dem Extra heute geht es um mein neues Buch mit dem Titel Luthers unerhörte Menschen- und Tierethik – ein historischer Blick in die Abgründe des Glaubens. Soeben erschienen in der Reihe Theologische Orientierungen im Lit Verlag. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, obwohl über den Reformator Martin Luther in den letzten 500 Jahren ungeheuer viel geschrieben worden ist, erstaunt es immer noch, über welche seiner Gedankengänge Theologen, Historiker und andere Fachleute bis heute standhaft hinwegsehen. Dass sich die zuständigen Experten nach wie vor fast weigern, bestimmte Themen aufzugreifen, bin ich so verwegen, etwas über das bisher weitgehend ausgeblendete, vergleichende Menschen- und Tierbild Luthers zu sagen. Ich bin allerdings kein ausgebildeter Theologe und Historiker, sondern habe den größten Teil meines Berufslebens damit verbracht, im Alltag einer großen Klinik, nämlich im Universitätsklinikum Heidelberg, in Lehre, Forschung und Patientenversorgung tätig zu sein. Wenn meine Wortwahl deshalb nicht immer den fachspezifischen Gepflogenheiten entspricht, so bitte ich Sie, mir das zu verzeihen. Christen treibt bekanntlich seit jeher das Thema der Erlösung von den Leiden der Welt um. Dabei interessiert sie nicht nur, wer in den Anführungszeichen Himmel kommt, sondern auch, wem dies versagt wird. Während früher der Mensch im Vordergrund der Betrachtungen stand, rückt seit geraumer Zeit das Tier in den Fokus. Gelegentlich wird dabei auch der Reformator Martin Luther ins Spiel gebracht. Nach aktuellem Kenntnisstand hat er sich lediglich in einigen wenigen Tischreden dazu geäußert. Vorstellungen über ein ewiges Leben von Tieren soll er dem Philosophen Richard David Brecht zufolge nur mit Hohn und Spott bedacht haben. Der Autor und Tierrechtler Colin Goldner bezweifelte sogar, dass sich Luther überhaupt jemals zu Tieren geäußert habe. 2017 schrieb er, Aussagen über eine unsterbliche Seele jeder Kreatur seien dem Reformator erst sehr viel später quasi angedichtet worden. In seinen Schriften finde sich davon überhaupt nichts. Wenn man bereit ist, sich mit den Primärquellen Luthers ernsthaft zu beschäftigen, lässt sich allerdings sehr leicht nachweisen, dass die Behauptungen von Brecht, Goldner und vielen anderen nicht zutreffen. Luther hat sich nämlich durchaus ernsthaft mit der Thematik befasst und dabei das gesamte Rüstzeug seiner reformatorischen Ideen genutzt. Man kann sogar sagen, dass er die Anfänge einer protestantischen Menschen- und Tierethik skizziert hat. Mir geht es darum, etwas mehr Licht in das heterogene christliche Tierbild vergangener Jahrhunderte zu bringen und dabei aufzudecken, was Luther tatsächlich darüber gesagt hat. Damit möchte ich eine historische Wahrnehmungslücke schließen. Die Originalquellen zu Luthers theologischen Tierbetrachtungen finden sich unter anderem in einer Schrift, in der man sie kaum erwartet hätte, nämlich in seinem antijüdischen Werk Von den Juden und ihren Lügen aus dem Jahr 1543. Dass die Inhalte seines vergleichenden Menschen- und Tierbilds bis heute so gut wie unbeachtet geblieben sind, ist insofern bemerkenswert, als dieses Werk inzwischen zu einem seiner bekanntesten zählen dürfte. Einerseits wird es aus naheliegenden Gründen verurteilt und nur mit spitzen Fingern angefasst. Andererseits ist es ein kultur- und kirchengeschichtliches Dokument ersten Ranges, das über die Judenthematik hinausgehend die Gedankengänge, die hinter den Lehren des Reformators liegen, transparent macht. Um zu verstehen, wie Luther Menschen und Tiere dahingehend sortiert hat, wer die Seligkeit erreicht und wer nicht, müssen wir uns mit seinen Glaubenslehren, die auch seine Judenfeindlichkeit tangieren, auseinandersetzen. Was es damit auf sich hat, ist Gegenstand vom ersten Teil meiner Ausführungen. Dass Luther Antisemit war, ist zwar inzwischen zur Genüge bekannt, dass er bei der theologischen Begründung seines Judenhasses neue Wege ging und sich auch dadurch von den Katholiken deutlich unterschied, wird hingegen bislang noch wenig thematisiert. Aufbauend auf einer Auseinandersetzung mit Luthers Theologie widme ich mich im zweiten Teil meiner Ausführungen der Tierthematik. Ich werde dabei zeigen, dass manche der heute tonangebenden Tierethiker angeblich neue Vorstellungen verbreiten, die erstaunlich nahe an Luthers Menschen- und Tierbild reichen. Sie folgen dabei, vermutlich ohne es zu wissen, den unerhörten Gedanken Luthers, der aus Abgründen schöpft, die uns zuweilen erschaudern lassen. Die wichtigste, heute in der protestantischen Kirche noch gültige Lehre von Luther ist seine sogenannte Rechtfertigungslehre. Sie war die Grundlage seines gesamten Denkens und gilt heute noch als protestantisches Hausgut. Meine Analyse führte zu dem Ergebnis, dass Luther auch für seine theologischen Begründungen der Judenverfolgung vor allem seine Rechtfertigungslehre und seine Gewissensvorstellungen damals die modernsten Lehren des Christentums heranzog. Aus seiner diskriminierenden Glaubenslehre entwickelte er bestimmte Vorstellungen von Liebe und Barmherzigkeit, aber eben auch Hass und Verdammnis. Das theologische Erklärungsmuster der Rechtfertigungslehre stellt sich, positiv formuliert, so dar. Glaube und Gnade sind ein Angebot und Geschenk des liebenden Gottes an den Menschen. Gnade erhält man nur durch innigen Glauben, den man mit seinen von Werken unabhängigem Gewissen verinnerlicht hat. Für diese Vorstellung hat man den Slogan »Allein durch Glauben, allein durch Gnade«, lateinisch heißt das »Sola fide, sola gratia« herausgebracht. Voraussetzung für die Gnade ist, dass man Christus als alleinigen Heilsmittler auf der Grundlage des Wortes Gottes und der Heiligen Schrift akzeptiert und in gehorsamer Treue dafür gerade steht. Genauso wie man Gnade nur durch Glauben erhält, so verliert man sie, negativ formuliert, nur durch Unglauben. Das Paradebeispiel für Ungläubige und Christusleugner sind für Luther die Juden, die man als echter Christ noch nicht einmal dulden darf. Denn wer Juden, die nach Luthers Theologie anhaltende Gotteslästerung betreiben, auch nur duldet, durchtrennt das Glaubensband, hat an der jüdischen Sünde teil, ruft den unlöschbaren Zorn Gottes hervor und ist deshalb für immer verloren. Judenduldung ist nach Luther, ich zitiere hier den Reformator, keineswegs zu leiden. Oder wir müssen Gott den Vater mit seinem lieben Sohn, der uns so teuer mit seinem heiligen Blut erkauft, mit und um der Juden willen verlieren und ewiglich verloren sein. Da sei Gott für. Zitat Ende. Dies zeigt, dass Luthers Rechtfertigungslehre und seine theologische Begründung der Judenfeindschaft in ihrem Kern enger verknüpft sind, als dies bisher in der Literatur wahrgenommen wurde, wenn man von wenigen Ausnahmen absieht. Die Problematik dieser von Protestanten heute noch als gültig erachteten Lehren mit ihren auf die Spitze getriebenen, angeblich streng kausalen Verknüpfungen von Glauben und Gnade bzw. Unglauben und Verdammnis und den daraus abgeleiteten solitären Ansprüchen kann exemplarisch an Luthers später Judenschrift dargestellt werden. Nun, wie sieht das bei den Katholiken aus? Zu Luthers Zeiten gab es eine weit verbreitete Judenfeindschaft, die sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt hatte. Die damals vorherrschenden theologischen Begründungen des Judenhasses waren vor allem: erstens der angeblich von den Juden begangene Gottesmord an Christus in Golgatha, sowie zweitens die sogenannten Hostienschändungen. Hostien werden beim Abendmahl als in Anführungszeichen tatsächlicher Leib Christi aufgefasst. Den Juden wurde vorgeworfen, Hostien heimlich mit Nägeln und Nadeln zu durchstechen, um damit die Kreuzigung Jesu fortwährend zu wiederholen. Und dies alles verlangte Rache und Vergeltung. Das also die theologischen Begründungen. Die eher weltlichen Begründungen lagen darin, dass man den Juden unter anderem erstens Kindstötung und zweitens Seuchenverbreitung durch Brunnenvergiftung vorwarf, ohne dies allerdings belegen zu können. Manche Historiker verweisen beim negativen Verhältnis Luthers zu den Juden auf den sogenannten zeitlichen Kontext, der für die meisten der damals lebenden Menschen maßgeblich gewesen sei. Der Reformator gilt in dieser Beziehung als Kind seiner Zeit, welches die geläufigen Einschätzungen über Juden lediglich übernommen habe. War Luther also nur ein Mitläufer? Fragt man sich ja vor diesem Hintergrund. Nach allem, was bekannt ist, war das zumindest in Bezug auf die Juden nicht der Fall. Luther suchte zu fast allen ihn berührenden Fragen eine eigene Position und war bereit, diese auch dann zu vertreten, wenn sie nicht dem momentanen Zeitgeist entsprach. Auch bei seinen Überlegungen, wie man mit Juden am besten umzugehen habe, ist zu erkennen, dass er sich im Lauf seines Lebens ein dezidiertes Urteil bildete und dies begründete. Man unterscheidet momentan im Hinblick auf Luthers Sicht zu den Juden meist mindestens drei Hauptphasen. Ich komme zunächst zur frühen Phase. Hier vertrat Luther ab 1513 in seiner ersten Psalmenvorlesung, also Vorformulierung seiner Rechtfertigungs- und Gewissenslehre, noch die tradierte katholische Begründung des Judenhasses mit der Vorstellung von Rache und Vergeltung gegen die unbelehrbaren Gottesmörder, die rabbinische Auslegung des Alten Testaments, die Jesus Christus nicht als Messias anerkannte, lehnte er zeitlebens ab. Nun komme ich zur frühen und mittleren Phase. Mit zunehmender Kritik an der Papstkirche und Heranreifung eigener Vorstellungen distanzierte er sich von den bisherigen Begründungen des Judenhasses und entwickelte die Auffassung, dass Juden durch das falsche Verhalten der Katholiken daran gehindert würden, gläubige Christen zu werden. Wenn man sie in freundlich erzieherischer Weise schrittweise von ihren falschen Vorstellungen wegführe und dem richtigen Christentum näher bringe, so könne man etliche, ja vielleicht sogar viele bekehren. Dies ist ein wichtiger Aussagegehalt seiner Schrift mit dem Titel, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, von 1523, bei der es ihm aber vordringlich um den Nachweis ging, dass sich die Verheißung Christi bereits im Alten Testament finden lasse. Im höheren Alter relativierte er seine in dieser Schrift vorgetragenen Aussagen zu den Juden mit der Begründung, er habe es seinerzeit nicht besser gewusst. Nun komme ich zur mittleren bis späten Phase. Als Luther klar wurde, dass die Bekehrung nicht so einfach vonstatten ging und er einsehen musste, dass es nicht das Katholiken- bzw. Papsttum war, sondern das Christentum selbst, das die Juden mit Vorbehalten betrachteten, schlug er andere Töne an. Die spätere Sorge, er habe mit seiner Schrift von 1523 die Juden in ihrer Verstocktheit sogar noch bestärkt, sein eigenes religiösen Anliegen gefährdet oder sich gar gegen den Willen Gottes gestellt, mag ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Er griff in seinem Spätwerk von 1543 zwar wieder zwei alte, in Anführungszeichen weltliche Begründungen des Judenhasses auf, nämlich angebliche Kindstötungen und Seuchenverbreitungen, aber erwähnte sie nur noch am Rande und räumte ein, dass es nicht sicher sei, ob sie zuträfen. Außerdem distanzierte er sich ausdrücklich von dem mittelalterlichen Rache- und Vergeltungsgedanken an Juden. Das im Mittelalter verbreitete theologische Argument der Hostienschändung hatte beim späten Luther keinerlei Bedeutung, denn er hätte sich sonst die von ihm abgelehnten spezifisch katholischen Sichtweisen zu eigen machen müssen. Er musste mit solch vordergründigen Anschuldigungen auch gar nicht mehr hantieren, denn inzwischen konnte er für seine Argumentation gegen die Juden eine viel stärkere, in langen Kämpfen praktisch geschliffene Waffe nutzen, nämlich seine Glaubens- und Gewissenslehre. Bereits die Duldung von Juden führt zum Bruch einer Vertrauensbeziehung zwischen Gott und dem Menschen und damit zum ewigen Gnadenverlust. Eine solche, auf inbrünstigen Glauben und Gewissen aufbauende Argumentationskette findet man im Mittelalter noch nicht. Die Vorstellungen Luthers waren zwar zu allen Zeiten umstritten, aber dennoch erschienen sie damals vielen Menschen als die modernsten Lehren des Christentums. Sie wurden als epochaler Auftakt in die Zukunft gewürdigt, die frischen Wind in abgegriffene Denkmuster brachten. Vor dem Hintergrund der in dieser Abhandlung gefundenen Ergebnisse war die in der dritten Phase erfolgte theologische Begründung des Judenhasses kein Rückfall ins Mittelalter, wie dies heute immer wieder behauptet wird. Sie war allein schon insofern modern, als sie gegenüber den althergebrachten katholischen Vorstellungen etliche erweiterte Handlungsfelder bot, und zwar auf höherem theologischen Niveau, als dies zuvor der Fall gewesen war. Mit seiner neuen Argumentationskette konnte er den Judenhass als theologisches Vermächtnis für die kommenden Zeiten festigen. Im Schrifttum findet sich bislang wenig zu dieser Einschätzung. Die theologische Begründung, man müsse Andersdenkende wie Juden aus Gewissensgründen verfolgen, war ebenfalls neu. Luther schrieb, ich zitiere, »Ich will hiermit mein Gewissen gereinigt und entschuldigt haben«, Zitat Ende. Das findet sich in dieser strikten Form erstmals bei Luther. Luther konnte nach Etablierung seiner neuen Lehre sozusagen gar nicht mehr anders, als so zu argumentieren. Wenn man die hinter den Judenschmähungen liegenden theologischen Argumente aufspürt, so wird deutlich, dass entgegen dem bisherigen Kenntnisstand der Hass gegenüber Andersdenkenden seinen Kern in der Glaubenslehre Luthers findet, die eine Polarisierung von vermeintlich gut und schlecht auf die Spitze treibt und deshalb Feindbilder sowie Trennungs- und Diskriminierungslinien extrem befördert, dass sich Luthers theologische Begründung des Judenhasses aufgrund seiner Glaubenslehre in wesentlichen Punkten von jener der Katholiken unterscheidet und dass der Judenhass jedenfalls kein Rückfall des Reformators ins Mittelalter ist, sondern vielmehr Ausdruck des theologischen Neuaufbruchs. Soweit also ein kurzer Einblick in die Glaubensvorstellungen Luthers. Ich komme nun zu seinem vergleichenden Menschen- und Tierbild. Entgegen anderen Verlautbarungen hat sich Luther nicht nur in seinen Tischreden, sondern auch in seiner Schrift schon 1543 und einigen weiteren Werken mit Tieren theologisch auseinandergesetzt, und zwar nicht mit Spott und Ironie, sondern mit Ernst. Luthers Werk von 1543 ist nicht nur über die Jahrhunderte hinweg immer zugänglich gewesen, sondern darüber hinaus vor einiger Zeit gleich zweimal neu aufgelegt und in die heutige Sprache übersetzt worden, was dessen Bekanntheitsgrad wesentlich verstärkt hat. Auch vor diesem Hintergrund ist es schwer verständlich, dass bisher kaum jemand seine dortigen Tierbetrachtungen für erwähnenswert erschienen. Ausgangspunkt von Luthers Tierbetrachtung ist die Liebe zu dem Messias der Christen, der nach seiner Vorstellung das ewige Leben schenkt, und sein Hass auf den Messias der Juden, der die Menschen seinen Vorstellungen zufolge in die ewige Verdammnis führt. Luther konstatierte, ich zitiere wieder, wenn mir Gott keinen anderen Messias gegeben hätte, als den, den die Juden begehren und erhoffen, so wollte ich viel, viel lieber eine Sau als ein Mensch sein. Dafür will ich dir meine Gründe nennen. Die Juden erwarten von ihrem Messias nicht mehr, als dass er ein leuchtendes Vorbild und weltlicher König sein soll, der uns Christen totschlagen und die Welt unter den Juden aufteilen soll, sie zu Herren machen, der zuletzt auch sterblich sein soll und seine Kinder ebenso. Zitat Ende. Für Luther war das Leben eines Schweins dem Leben eines Juden deshalb vorzuziehen, weil das Schwein im Gegensatz zu einem Juden nicht sterblich war, sondern eine unsterbliche Seele hatte. Luther wies darauf hin, dass ein Tier, zum Beispiel ein domestiziertes Schwein, empfindungsfähig sei und im Grunde ein angenehmes, ihm zeitlos und sicher erscheinendes Leben sehr gut genießen könne. Er schrieb, auch hier zitiere ich, es liegt in seinem Flaumfederbett, auf der Gasse oder im Mist, ruht sicher, schnarcht sanft, schläft süß, fürchtet keinen König noch Herren, nicht Tod noch Hölle, nicht den Teufel noch Gottes Zorn. Zitat Ende. Das Tier begegne seiner Umwelt mit einem ihm eigenen Stolz. Selbst beim Schlachten denke es nicht ans Sterben, sondern meine lediglich, es würde von einem Holz oder Stein gedrückt. Ein Tier habe nur ein schönes und ewiges Leben. In vielerlei Hinsicht stehe es in seinem Selbstbewusstsein über den höchsten Menschen, so klug, hochstehend, reich, heilig und mächtig sie auch sein mochten. Der Grund dafür sei in dem Umstand zu suchen, und das wird jetzt theologisch wichtig, dass es nichts von dem Apfel gegessen habe, der uns elenden Menschen im Paradies die Unterscheidung zwischen Gut und Böse gelehrt habe. Der Bezug auf den Sündenfall findet sich auch in einer von Luthers Tischreden. Dort beschrieb er den Himmel als einen Ort, in dem, ich zitiere wieder, keiner den anderen fressen wird wie Kröten, Schlangen und dergleichen giftige Tier, die um der Erbsünde willen hie vergiftet und schädlich sind. Alsdenn werden sie uns nicht allein unschädlich, sondern auch lieblich, lustig und angenehm sein, dass wir werden mit ihnen spielen. Hat unser Herrgott dies vergängliche, zeitliche Reich, nämlich Himmel und Erden und alles, was drinnen ist, so schöne geschaffen, wie viel schöner wird er jenes unverwesliche, ewige Reich machen? Wiewohl die Erbsünde, hier kommt sie also wieder, also wiewohl die Erbsünde verdient hat, dass schier alle Tiere dem Menschen Schaden tun, als Wölfe, Bären, Schlangen, Eidechsen und so weiter. Doch hat der barmherzige Gott diese Schuld und Strafe so gemildert und gelindert, dass mehr Tiere sind, die da Nütze sind und dienen, denn die, die da Schaden tun. Zitat Ende. Luther beschrieb somit Tiere als Kreaturen, die Gottes Willen, seine Liebe, aber eben auch seinen Zorn umsetzten. Mit dieser Beschreibung sah Luther ein Tier aber nicht nur funktionell als für den Menschen nützlich oder gefährlich an, sondern er billigte ihm auch davon unabhängige Fähigkeiten, zum Beispiel Lebensgenuss, um seiner selbst willen zu. Damit steht er im Gegensatz zu zahlreichen Theologen und Philosophen, die Jahrhunderte vor und nach ihm lebten. Luthers Tierbild mit einer moralischen Entlastung von Tieren entstand nicht erst kurz vor seinem Tod, sondern ist schon in seiner Frühphase zu erkennen. Bereits in seiner Magnificat-Auslegung von 1521 stufte er die, in Anführungszeichen, guten Tiere, was immer sie auch taten, als sich selbst genug ein, die Gott mit Liebe und Lob dienen. Ihnen stellte er den in Anführungszeichen bösen Menschen gegenüber. Seine Vorstellungen waren somit dadurch geprägt, dass das Tier seit jeher auf der moralisch guten Seite stand, während der Mensch spätestens nach dem Sündenfall moralisch böse war. Die Tierfreundschaft fand ihren Gegenpol somit in einem kritischen Menschenbild im Allgemeinen, das sich in Bezug auf die Juden zu einem regelrechten Menschenhass im Speziellen steigerte. Dies scheint sich zuweilen bis heute fortzusetzen. Das lutherische Bild aus dem 16. Jahrhundert trifft manchmal die Einstellung etlicher Tierrechtler aus dem 21. Jahrhundert ziemlich genau. Die Historikerin Mira Landwehr, die einen Zusammenhang von vorgeschobener Tierliebe und Menschenverachtung sieht, befasste sich unter anderem mit Tierrechtsbewegungen, in denen das Los heute lebender Tiere mit der Shoah in Verbindung gebracht wird. Man spricht dort von einem Tierholocaust. Sie wies auf im Internet kursierende Stellungnahmen hin, in denen Tierrechtler Schiffbrüchige als in Anführungszeichen Tierfresser bezeichneten und beispielsweise schrieben, ich zitiere, müsste ich wählen, entweder ein Schwein oder einen Menschen vor dem Ertrinken zu retten, würde ich das Schwein wählen. Zitat Ende. Exemplarisch wies Landwehr auf die Menschen- und Tierbetrachtung des Walschützers Paul Watson hin, der die modernen Menschen als degeneriert, verderbt, egoistisch und störend ansehe. Tiere, zum Beispiel Wale, charakterisiere er hingegen als rein, arglos und friedfertig. In einem gewissen Widerspruch dazu stehe allerdings, dass er Walen auch positive menschliche Eigenschaften, nämlich mitleidig, verständnisvoll, zu moralischen Entscheidungen fähig, zubillige. Dadurch werde der Wal der in Anführungszeichen bessere Mensch. Die Gefahr, Tiere zu überhöhen und Menschen dabei zu erniedrigen, hat somit eine lange Tradition. Luthers theologische Überlegungen zum Wesen der von Gott geschaffenen Tiere lassen sich in 7 Punkten zusammenfassen. Der erste Punkt betrifft Wahrnehmungen, Empfindungen und Emotionen. Tiere können ihre Umgebung, zum Beispiel Menschen, wahrnehmen und, wenn auch nicht immer zutreffend, einschätzen. Sie haben ein Innenleben, Empfindungen und Emotionen, zum Beispiel Ruhe und Genussfähigkeit. Es fehlen ihnen aber zum Teil bestimmte Fähigkeiten wie Zukunftsbezogenheit bzw. vorausschauende Furcht, zum Beispiel vor der Tötung durch Menschenhand. Der zweite Punkt ist die Tierwürde. Tiere sehen sich als Mitgeschöpfe Gottes hierarchisch auf gleicher Ebene wie Menschen, treten ihnen mit Selbstbewusstsein und Stolz entgegen. In ihren Fähigkeiten können sie Menschen zum Teil sogar übertreffen. Sie wissen um ihre Eigenschaften, die ihnen, ich zitiere, kein Mensch so klug, hochstehend, reich, heilig und mächtig er auch sei, nachmachen kann. Zitat Ende. Die Tiere können nach Luther noch beim Sterben auf ein sicheres Leben vertrauen. Nun Punkt 3, die Erbsünde. Tiere wurden von Gott nicht aus dem Paradies vertrieben, dass sie sich keiner Sünde, nämlich dem Genuss des Apfels der Versuchung, schuldig machen konnten. Insofern gilt für sie auch nicht die Erbsünde, sie haben in gewisser Weise eine ewige Strafunmündigkeit. Nun zum Punkt 4. Tiere können im moralischen Sinn nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden, insofern können sie auch keine Schuld auf sich laden. Dieser Punkt lässt sich allerdings in gewisser Weise relativieren, wenn man eine besondere Glaubens- bzw. Vertrauensfähigkeit von Tieren vor Augen hat. Ich werde später darauf eingehen. Der Punkt 5 dreht sich um den Zorn Gottes. Tiere müssen wegen ihrer Entscheidungsunfähigkeit zur Sünde weder Gottes Zorn noch die Hölle fürchten. Punkt 6. Behandle die Gnade Gottes. Tiere haben zwar keine Fähigkeit zum freien moralischen Urteil, dennoch erwartet sie aufgrund der Gnade Gottes nach dem leiblichen Tod die Verheißung, nämlich ein schönes und ewiges Leben im Himmel. Und der 7. Punkt dreht sich um die Rangstufe. Tiere stehen in Bezug auf die Seligkeit zusammen mit an Christus glaubenden Menschen auf einer höheren Rangstufe als Menschen, die nicht an Christus glauben. Wenn man diesen 7 die Tiere betreffenden Punkten eine mit Luther in hohem Umfang kompatible Sicht auf die Menschen gegenüberstellt, ergeben sich folgende Sachverhalte. Erstens, es geht hier wiederum um Wahrnehmungen, Empfindungen und Emotionen. Dass Tiere Wahrnehmungen, Empfindungen und Emotionen haben, steht für Luther genauso außer Zweifel wie der Umstand, dass Menschen an manche Eigenschaften und Fähigkeiten von Tieren nicht herankommen. Zweitens, Tierwürde. Luther begegnete manchen Tieren als Mitgeschöpfe Gottes auf Augenhöhe und stellte sie in mancher Weise sogar noch über die klügsten, hochstehendsten, reichsten, heiligsten und mächtigsten Menschen. Der 3. Punkt, also die Erbsünde. Nur Menschen können im Hinblick auf die Sünde unterschiedlich handeln. Aber sie besitzen nach Luther, zumindest in entscheidenden theologischen Fragen, ähnlich wie die Tiere, keinen eigenen Willen. Gleichwohl haben sie in gewisser Weise seit der Vertreibung aus dem Paradies eine ewige Strafmündigkeit. Der 4. Punkt, die gut-böse Relation. Menschen haben zwar im Hinblick auf Gottes Allmächtigkeit keinen eigenen Willen, können nach Luther aber dennoch im moralischen Sinn zwischen Gut und Böse bzw. Glauben, also Vertrauen, und Unglauben, also Vertrauenslosigkeit, unterscheiden. Der 5. Punkt, der Zorn Gottes. Menschen müssen nach Luther im Gegensatz zu Tieren beständig, auch wenn sie sich noch so intensiv um den rechten Glauben bemühen, den potenziellen Zorn Gottes fürchten. Der 6. Punkt dreht sich um die Gnade Gottes. Menschen können nach Luther lediglich auf die Gnade Gottes hoffen, vorausgesetzt, sie glauben in seinem Sinn an Christus, dürfen sich aber ihrer Auserwähltheit nie ganz sicher sein. Und nun der 7. Punkt, das ist die Rangstufe. Menschen, die wirklich von Herzen an Christus glauben, stehen in Bezug auf die Verheißung und Seligkeit zusammen mit Tieren auf einer höheren Stufe als Menschen, die nicht oder nur nach außen hin an Christus glauben. Andersdenkende stehen so gesehen nicht nur unter der Rangstufe von Gläubigen, sondern auch unter jener von Tieren. Etwas zugespitzt lässt sich Luthers Anschauung wie folgt zusammenfassen. Menschen können nur wegen ihrer Fähigkeit zum Glauben in den Himmel kommen. Tiere können hingegen nur wegen ihrer Unfähigkeit zum Unglauben in den Himmel kommen. Die Unfähigkeit eines Tieres zu Unglauben und damit zur Sünde wiegt somit bei Luther mehr als die Unfähigkeit zum Glauben. Die Behauptung, dass nur Menschen zum Glauben und zur Moral fähig seien, nicht hingegen Tiere, erwies sich allerdings als nicht so schlüssig, wie man bei oberflächlicher Betrachtung meinen könnte. Luther stellte sie durch seine eigene Theologie letztlich in Frage, wie ich später noch zeigen werde. Auch wenn man Luthers Vorstellungen kritisch betrachten kann, muss man gleichwohl feststellen, dass es eine Einordnung von Menschen und Tieren, die sich nicht nur auf Vergleiche von bestimmten Eigenschaften und Fähigkeiten beschränkte, sondern auch eschatologisch, das heißt im Hinblick auf eine vorhandene oder fehlende Seligkeitserwartung, Verheißung, theologisch begründet war, gab es zuvor nicht. Luther brachte hier zwar kein in sich geschlossenes ethisches Konstrukt hervor, aber es erscheint dennoch gerechtfertigt, von einer Skizzierung erster Ansätze davon zu sprechen. Seine theologische Tierbetrachtung war aus damaliger christlicher Sicht etwas brisant und dürfte in vielen Punkten, zum Beispiel was das ewige Leben von Tieren angeht, nicht immer mit den Auffassungen seiner Zeit, auch nicht unter seinen Anhängern, übereinstimmt haben. Möglicherweise konnte oder wollte man es sich nicht leisten, sondern wieder ein neues theologisches Konfliktfeld mit ungewissem Ausgang ins Auge zu fassen. Man hatte bereits genügend Probleme und es bestand deshalb kein Interesse, wegen einer vergleichsweise unwichtigen Thematik wie der Tierethik eine neue theologische Baustelle aufzumachen. Luthers Sichtweise unterschied sich beispielsweise deutlich von dem etwa 200 Jahre später lebenden Philosophen Immanuel Kant, der Tieren im Gegensatz zu Menschen einen Wert für sich, also eine Würde, absprach und sie als reine Sache betrachtete, wie unter anderem der katholische Moraltheologe Michael Rosenberger 2015 herausarbeitete. Besonders bemerkenswert erscheint mir, dass die Vorstellungen Luthers über den Status von Tieren in vielfacher Hinsicht heutigen Sichtweisen ähneln. Luther sprach zwar nicht davon, dass Tiere glauben können, aber erschien ihnen doch, wie oben bereits angedeutet, ein gewisses Urvertrauen zuzubilligen, das sich unter anderem in einem Gefühl der ihnen zugeschriebenen Sicherheit, ein Wort, das er wiederholt gebrauchte, ausdrückte. Wenn man bedenkt, dass bei Luther die Begriffe Vertrauen und Glauben eng beieinander lagen, hätte er Tieren mit ihrem vom Menschen unabhängigen Eigenwert ebenfalls eine spezielle Art von Glauben attestieren können, so dass sogar das Sola Fide-Prinzip zumindest teilweise auf sie übertragbar geworden wäre. Der Reformator hätte sowohl aus seiner eigenen Lebenserfahrung als auch seiner Tierbetrachtung die Erkenntnis schöpfen können, dass es sowohl zwischen vermeintlich Gut und Böse, hier muss man ja immer fragen, für wen, als auch zwischen postuliertem Glauben und Unglauben fließende Übergänge gibt, die zudem vom Zeitgeist abhängig sind, so dass sich die Begriffe als Differenzierungsmerkmal zwischen ewigem Heil und ewigem Verderben eigentlich verbieten. Aber weil sich Luther der Bibel streng verpflichtet fühlte, gehörte für ihn der Sündenfall mit einem Hinauswurf der Menschen aus dem Paradies unter Belassung der nicht moralfähigen Tiere zur nicht hinterfragbaren Wahrheit. Man muss Luther in diesem Zusammenhang Folgendes zugute halten. Auch wenn der Reformator nach Einschätzung der Geschichtswissenschaftlerin Elke Strauchenbruch eine gewisse Ahnung von einer Veränderung der Schöpfung hatte, so musste und konnte er sich noch keine Gedanken darüber machen, wie man Tiere und Menschen heute unter der Perspektive der Evolution betrachtet. Es war ihm nicht bekannt, dass die Schöpfung seit jeher einem ständigen Wandel unterliegt und deshalb die Forderung nach einem Erhalt dieser Schöpfung im statischen Sinn unerfüllbar ist. Er konnte nicht wissen, wie sich der lange Zeitraum bis zur Entstehung von Lebewesen, die man heute Tiere nennt, vollzog. Er kannte nicht die über Millionen von Jahren lebenden tierisch-menschlichen Vorstufen in prähistorischer Zeit bis zum Homo sapiens. Er wusste nicht, ab wann, in Anführungszeichen, Vormenschen, die man heute aus entwicklungsgeschichtlicher Sicht Tieren zuordnet, bereits zwischen vermeintlich Gut und Böse unterscheiden konnten und ob Adam und Eva deshalb, theologisch gesehen, vielleicht noch zu den Tieren zählten. Er konnte deshalb auch nicht die Fragwürdigkeit seiner Trennungslinie zwischen Glauben und Unglauben, die nach seiner Theologie über das Wohl und Wehe der Menschen entscheidet, voll erfassen. Seine Vorstellungen über das jüngste Gericht waren auch noch nicht dahingehend geprägt, dass im Sinne der Evolution der Homo sapiens eventuell irgendwann in Anführungszeichen natürlicherweise, also nicht menschengemacht, ausstirbt und es nicht ausgeschlossen ist, dass er einem wie auch immer gearteten Post-Homo sapiens Wesen Platz machen wird. Luther ging in seiner Theologie von einer Dreiergruppe aus göttlichen Kreaturen aus, denen lediglich zwei Optionen, nämlich entweder ewiges Leben oder Verdammnis, zur Verfügung stehen. Erstens an Christus glaubende auserwählte Menschen, die mit Gottes Gnade und ewiger Freude im Himmel rechnen können. Zweitens nicht an Christus glaubende Menschen, die Gottes Zorn und ewige Verdammnis in der Hölle fürchten müssen. Und drittens Tiere, denen wegen ihrer Unfähigkeit der Unterscheidung zwischen Gut und Böse und ihrer Unberührtheit von der Erbsünde, genauso wie gläubigen Menschen, die göttliche Gnade und Seligkeit zukommt. Diese Aussicht auf ein ewiges Leben war im Jahr 1543 jedenfalls die theologische Begründung Luthers dafür, dass er lieber eine Sau als ein nicht an Christus glaubender Juden sein wolle. Bemerkenswert erscheint, dass er in seiner von Protestanten bis heute wegen ihrer angeblichen Toleranz gerühmten frühen Judenschrift von 1523 ebenfalls das Bild eines Schweins im Zusammenhang mit Juden heranzog. Für ihn waren sowohl katholische Christen als auch Juden falsch und Ungläubige und deshalb zur Verdammnis verurteilt. Eine Konversion vom Judentum zum katholischen Christentum brachte so gesehen für Juden keine Verbesserung, sondern nur einen Wechsel von dem einen Unglauben zum anderen. Deshalb sagte Luther, er wäre unter solchen Bedingungen als Jude lieber ein Schwein als ein katholischer Christ geworden. Dass er 20 Jahre später behauptete, er wäre ohne den Erlöser Jesus Christus lieber ein Schwein als ein Jude, erscheint theologisch folgerichtig, wenn man unterstellt, dass Luther Schweinen generell, also auch schon 1523, ein ewiges Leben zusprach, nicht hingegen ungläubigen Menschen, zu denen er auch Katholiken zählte. Warum Luther ausgerechnet ein Schwein für seine Tierbetrachtungen wählte, ist nicht ganz klar. Schweine galten und gelten im Judentum als unrein. In einem anderen antijüdischen Werk mit dem Titel Vom Schem, Hamphoras und vom Geschlecht Christi verwies der Reformator auf ein Judensau-Relief an der Wittenberger Stadtkirche, das wie andere Bilder und Skulpturen den Zweck hatte, Juden zu verhöhnen. Und diese antisemitische Schmähschrift in einer Ortschaft, die den Namen Lutherstadt trägt, gibt bis zum heutigen Tag Anlass für scharfe Auseinandersetzungen, auch juristischer Art, die bis zum Deutschen Bundesgerichtshof reichen. Im Jahr 2022 erregte die Kunstmesse Documenta in Kassel Aufsehen, weil sie in einer Installation antisemitische Symbole zeigte. So war ein Soldat zu sehen, der ein Halstuch mit einem jüdischen Davidstern trägt. Sein Gesicht war ausgerechnet mit einem Schweinskopf nachgezeichnet, was kaum einem Zufall geschuldet sein dürfte. Luthers Hass richtete sich gegen alle Ungläubigen. Bei Juden kam noch eine mehr oder weniger latent rassistische Komponente hinzu, die seine besonders vehemente Abneigung gegenüber diesen Menschen erklärt. Im Hinblick auf den ohnehin geringen Stellenwert, den Schweine aus Sicht vieler Menschen unter den Tieren genießen, wollte er vielleicht zeigen, dass Juden sogar noch unter den niedrigsten und am meisten verachteten Tieren rangieren. Ganz stimmig ist die Interpretation im Sinne eines judenverunglimpfenden Schweinebilds allerdings nicht, wenn man bedenkt, dass Luther in seinem Text Schweine nicht als zu verhöhnende oder verachtenswerte Wesen charakterisierte, sondern dass er sie vielmehr als stolze und achtenswerte Kreaturen, denen die Verheißung auf ein ewiges Leben sicher sei, betrachtete. Im Jahr 2018 verwendete der bereits erwähnte Moraltheologe Michael Rosenberger, vermutlich ohne es zu wissen, ein Luther-ähnliches, dreiteiliges Modell für göttliche Kreaturen. Sinngemäß stellt sich dies bei Rosenberger wie folgt dar. Erstens, Menschen, die an Christus glauben. Der Mensch ist nach Rosenberger das einzige Wesen auf der Welt, das sich für oder gegen die Liebe Gottes entscheiden kann. Wenn er an Christus glaubt, kommt er in den Himmel. Zweitens, Menschen, die nicht an Christus glauben. Ein Mensch, der sich der Liebe, die Gott ihm schenkt, verschließt, begibt sich nach Rosenberger ins, in Anführungszeichen, ewige Eis, wie Dante Alighieri die Hölle beschreibe. Drittens, die Tiere. Für als nicht vernunftbegabte Wesen gibt es nicht das individuelle Gericht im Tod. Tiere können sich Gottes Liebe gar nicht verweigern. Da Gott für alle das Heil will, wird es auch im Himmel Tiere geben. Im Himmel finden sich nach Rosenberger gläubige Menschen und unschuldige Tiere, in der Hölle hingegen Ungläubige genauso, ganz genauso wie es Luthers Theologie vorsieht. Die Diskriminierung Ungläubiger lebt so gesehen bis heute unvermindert fort. Sein Modell einer theologischen Erhöhung von Tieren birgt ebenfalls die Gefahr einer weiteren Erniedrigung von, in Anführungszeichen, verstockten Menschen, die sich der Liebe Gottes verschließen in sich. Interessanterweise führt der Tierfreund Rosenberger als Sinnbild für die Hölle ausgerechnet das Inferno des italienischen Dichters Dante Alighieri auf, in dem es bekanntlich nicht nur Menschen, sondern auch Mischwesen aus Mensch und Tier sowie einige Tiere, zum Beispiel Schlangen, den Höllenhund Cerberus oder den Teufel in Form einer Fledermaus gibt. Als die schrecklichste Höllenstufe gilt das in Anführungszeichen ewige Eis. Wenn man die Einstellung Luthers vor 500 Jahren mit christlichen Positionen von heute vergleicht, scheint als gemeinsamer Nenner der Betrachtungen besonders ein Bezug auf Schuld und Sünde in unterschiedlicher Form durch. Dabei macht es keinen allzu großen Unterschied, ob man Menschen als Christusleugner und Ungläubige bezeichnet, die im jüngsten Gericht zur Verantwortung gezogen werden. Das hat Martin Luther im Jahr 1543 geschrieben. Oder als Christusfeinde, die dereinst in die ewige Verdammnis geworfen werden. Darauf berief sich die evangelische Kirche Deutschlands noch im Jahr 2014. Oder als Gottesverweigerer, die sich der Liebe Gottes verschließen und denen deshalb ein Platz in der Hölle zugewiesen wird. Dies war die Position des Theologen Michael Rosenberger im Jahr 2018. Oder als Tiersünder, deren, ich zitiere, unzählige, nie geahndete Verbrechen an den Tieren, Zitat Ende, entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen müssen, damit über das Unverzeihliche nicht hinweggegangen und Wiedergutmachung betrieben wird. Das war zum Beispiel die Forderung der Theologin Simone Horstmann im Jahr 2020. Wie die Strafe, Sühne oder Buße für das den Tieren von den Menschen zugefügte Leiden aussehen könnte, wird noch nicht konkretisiert. Simone Horstmann verweist in diesem Zusammenhang allerdings vorsorglich auf ein von der Dichterin Marie-Louise Kraschnitz beschriebenes menschliches Leben, das an Trostlosigkeit kaum zu übertreffen ist. In jedem Fall wird es für die Menschen einmal ein Tribunal geben, das Gerechtigkeit und Wiedergutmachung verheißt. Ohne Drohungen scheint man auch heute noch bei manchen Christen nicht auszukommen. Während früher das Entscheidungskriterium für die Aufnahme in den Himmel darin lag, ob man, unabhängig von der Einstellung zu Tieren, an Christus glaubte oder nicht, kommt in der modernen christlichen Tierethik die Frage hinzu, ob man die Tierwürde ausreichend achtete oder sie vernachlässigte. Dies tangiert auch die Frage, ob man Tiere essen darf oder nicht. Der Reformator Martin Luther konnte sich im 16. Jahrhundert noch ohne Gewissensbisse einen Schweinebraten schmecken lassen, wenn man das umgangssprachlich so formulieren möchte. Auch der Philosoph Immanuel Kant hat im 18. Jahrhundert keine Äußerung getätigt, der zufolge der Tierverzehr moralisch anrüchig gewesen sei. Die neue Kantianerin Christine Korsgaard hat wiederum im 21. Jahrhundert nachzuweisen versucht, dass Kant in Wirklichkeit den Fleischkonsum abgelehnt hat, weil nicht nur Menschen, sondern auch Tiere einen, in Anführungszeichen, Zweck an sich selbst darstellen. Er wusste es damals nur noch nicht, weil er seine eigenen Theorien nicht richtig verstand, wie das in der heutigen Forschung immer wieder behauptet wird. Wer früher Schweinefleisch aus religiösen Gründen verschmähte, man denke nur an die Juden, riskierte aus christlicher Sicht wegen Unglauben die Verdammnis in der Hölle. Wer heute Schweinefleisch verschmäht, scheint hingegen viel bessere Chancen auf einen Platz im Himmel zu bekommen. Dies kann als typischer Hinweis auf die Zeitgeistabhängigkeit moralischer Vorstellungen gesehen werden. Den Theologen Schlesing und Grimm zufolge hat die Tierethik das Potenzial für einen neuen Glaubensstreit unter den Christen. Auch hinsichtlich der Pflichten von Menschen und Tieren ist Bewegung ins Spiel gekommen. Die meisten der heute lebenden Tierethiker, wie Christine Korsgaard, behaupten übereinstimmend mit Luther, Tiere seien moralisch immer unschuldig und deshalb ohne moralische Pflichten. Von anderer Seite wird jedoch gelegentlich die Frage gestellt, ob man Tiere nicht nur Würde und Rechte, sondern auch Pflichten in einer Art erweitertem moralischen Sinn auferlegen könne. Bekanntes Beispiel aus dem 20. Jahrhundert ist die Treueverpflichtung eines Hundes, die im Dritten Reich in die Nähe moralischer Erwägungen gerückt wurde. Eine Untreue konnte sogar die Androhung der Todesstrafe verursachen, die allerdings dann nicht einem in Anführungszeichen bösen menschlichen Täter, der ein Tier zur Untreue verführte, galt, sondern dem in Anführungszeichen charakterschwachen Tier, das wegen seiner Schuld zumindest Gewissensbisse hätte haben müssen. Die Philosophin Ursula Wolf äußerte sich 2004 zur Moral und Schuld bzw. Unschuld von Tieren dahingehend, dass Tiere ein Verständnis davon entwickeln können, ich zitiere jetzt, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, dass sie unterscheiden können zwischen Dingen, für die sie etwas können, und Dingen, an denen sie unschuldig sind. Zitat Ende. Simone Horstmann verwies dabei im Jahr 2020 auf den Tierethiker Martin Balluch, der, ich zitiere, von seiner Hündin ganz einfach erwartete, dass sie sich etwa anderen Hunden gegenüber gut und moralisch, das Wort moralisch wird ausdrücklich genannt, verhalte. Der theologische Forscher Peugmann verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass bereits in biblischen Texten Tieren eine moralische Verantwortung zugewiesen wird. Im 13. Jahrhundert nach Christi taucht die Thematik ebenfalls auf, und zwar bei dem berühmten heiligen Franz von Assisi. Ihm wurde von dem Religionswissenschaftler Adolf Hull im Jahr 1982 unter der Überschrift »So möge denn dieses Schwein verflucht sein« folgende Aussage zugeschrieben. Und ich zitiere jetzt: »So wurde es erzählt, als Franz einmal im Kloster St. Verecundus bei Gubbio übernachtete, wurde im Stall ein eben geborenes Lamm von einem Schwein totgebissen. Als Franz in der Frühe von diesem Vorfall hörte, sprach er: Ach, Bruder Lämmlein, du unschuldiges Tier, möge das bösartige Schwein, das dich umgebracht hat, verflucht sein. Tatsächlich wurde das Schwein krank und starb nach 3 Tagen. Es wurde in einen Graben geworfen und blieb dort lange Zeit liegen, bis es völlig ausgedörrt war. Die Mönche des Klosters betrachteten dies als ein großes Wunder und erzählten es vielen. Hull schrieb dazu: Der affektive Gehalt dieser schlichten Geschichte ist nicht primär tierliebend, sondern moralisch. Das Unschuldslamm verkörpert eine hilflose Sanftmut, seine willkürliche Tötung erscheint als Inbegriff destruktiver Bosheit. Es gibt viele weitere Heilige, denen nachgesagt wird, sie hätten Tieren moralische Eigenschaften zugebilligt. Vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit hinein wurden Schweine und andere Tiere, die Menschen angriffen und dabei töteten, allen Ernstes offiziellen Gerichtsprozessen unterzogen. In diesen Prozessen wurde eingehend untersucht, ob und inwieweit sie sich als Mörder oder Kriminelle schuldig gemacht hätten. Je nach Schwere ihrer, in Anführungszeichen, Schuld, wurden die Tiere gehängt, lebendig begraben oder lebendig verbrannt. Hier kam ein animistisches Weltbild zum Vorschein, das in der beschriebenen Art heute zwar als überwunden gilt, in anderer Form jedoch jederzeit wieder in Erscheinung treten kann. Die Vorstellung, dass Tiere in gewissem Sinn moralisch handeln können, sei es, dass sie in der Bibel aufgegriffen wird, von einem Mönch des 13. Jahrhunderts, einem Richter des 16. Jahrhunderts, einem Diktator des 20. Jahrhunderts oder einem Tierschützer des 21. Jahrhunderts stammt, ist somit historisch über sehr, sehr lange Zeiträume nachverfolgbar. Während im 13. Jahrhundert ein Tier wegen moralisch empfundener Bösartigkeit noch theologisch verflucht werden konnte, vollzog sich im 16. Jahrhundert zumindest bei Luther ein gewisser Wandel. Nach seiner Theologie war einem Schwein nichts anzulasten, da es einerseits Gottes unerforschlichen Willen umsetzte und andererseits den Unterschied zwischen Gut und Böse nicht kennen konnte. Wenn man beim Tierbild zwischen Katholizismus und Protestantismus nach Unterschieden sucht, so findet man bei Franz von Assisi und Luther vage Ansatzpunkte. Das katholische Tier vom heiligen Franz kann Schuld auf sich laden. Das protestantische Tier von Luther hingegen nicht. Bei Luther kommt noch hinzu, dass das Tier von Gott dazu geschaffen wurde, dessen Willen umzusetzen. Gott wollte damit, wie ich schon erwähnt habe, sowohl seiner Liebe als auch seinem Zorn Ausdruck verleihen. Demnach sind nützliche Tiere, die man zum Beispiel töten und verzehren kann, Ausdruck des Liebesvollzuges Gottes. Gefährliche Tiere sind hingegen ein Mittel des Strafvollzugs Gottes. Und insgesamt gesehen haben zumindest manche Tiere nach Luther neben ihrem unangefochtenen Selbstwert für den Menschen eine dreifache Funktion. Sie können existieren, erstens zur Beziehungspflege, das wäre die empathisch-soziale Komponente, zweitens zum Schlachten oder als Werkzeuge, das wäre die materielle Komponente, und drittens zum Ausgleichen der Erbsünde, das wäre die religiös-soziale sühnende Komponente. Für Luther konnten zwar nur Menschen zwischen Gut und Böse unterscheiden. Gleichzeitig waren bei ihm jedoch Glauben, Vertrauen, Empathie, Empfindungsfähigkeit und Gewissen eine ganzheitlich verschmolzene, übergeordnete Einheit, die höher stand als das, was man vordergründig als Willen oder Vernunft bezeichnet. Er gestand Menschen wie Tieren ein gewisses Urvertrauen und ein Selbstbewusstsein zu. Dadurch verschwammen bei Luther die Grenzen zwischen Vernunftfähigkeit bei Menschen und Instinktfähigkeit bei Tieren. Wenn man davon ausgeht, dass für Luther Glauben und Vertrauen synonyme Begriffe waren, so konfligieren in gewisser Hinsicht seine Vorstellungen einer fehlenden Moralfähigkeit von Tieren im Sinne einer moralischen Differenzierung zwischen Gut und Böse mit einer vorhandenen Vertrauensfähigkeit. Die Veränderung von Moralvorstellungen lässt sich unter anderem an einer Modeerscheinung, nämlich der christlichen Tierbestattung, erkennen, die konsequenterweise eigentlich auch den Wunsch nach einer christlichen Tiertaufe beinhalten müsste. Der christliche Taufritus wird bekanntlich vollzogen, um eine Reinigung von religiös definierter Schuld, die auch die Erbsünde beinhaltet, vorzunehmen. Die Taufe soll nach christlichem Verständnis zur Sündenvergebung durch den Tod Christi am Kreuz führen. Bei einer Beerdigung schließt sich der Kreis. Christus ist für dich gestorben und auferstanden. Da auch Neugeborene, in Anführungszeichen unschuldige Kinder, die Erbsünde in sich tragen, können sie schon nach dem Kirchenlehrer Augustinus ohne Taufe nicht in den Himmel kommen. Die Vorstellung einer Erlösungsbedürftigkeit und Fähigkeit, auch von eigentlich unschuldigen Tieren, ist vor dem Hintergrund einer neuen, animistisch angehauchten Moraldefinition sowie einer Bedeutungsänderung von christlicher Taufe und Beerdigung zu verstehen. Die evangelische Theologin Eske Wollrath plädierte im Jahr 2020 in einem Artikel mit dem Titel »Alles, was atmet, Tiere taufen? Man kann gute Gründe dafür finden«, für eine größere Offenheit in dieser Frage. In Anlehnung an die Theologin Julia Engsing machte sie sich für eine holistische Anthropologie stark. Und aus dieser, ich zitiere jetzt, und aus dieser ganzheitlichen Anthropologie können wir dann Rituale entwerfen, die das Tier in den Mittelpunkt rücken und den Dank für seine Existenz vor Gott bringen. Zitat Ende. Nicht nur politische und philosophische, sondern auch die christliche Tierethik ist somit noch zahlreiche Fragen ungeklärt. Lassen Sie mich abschließend noch Folgendes sagen. Mit Luther kommt das tragische Bemühen eines Christen zum Vorschein, die Tiefe des Glaubens und des Gewissens zu ergründen und dabei ein Menschen- und Tierbild zu entwickeln, das bei näherer Betrachtung Bestürzung und Entsetzen hervorruft. Wenn die Protestanten das Vermächtnis Luthers als Ganzes vor Augen haben, erscheint die Forderung nach einer neuen Gewichtung und Korrektur seiner zentralen Lehren einschließlich deren Verirrungen, also einschließlich der Irrlehren, wie sie von der evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD, bereits 2015 angemahnt wurden, von hoher Relevanz. Die EKD-Verpflichtung, Luthers Lehren neu zu bedenken, ist berechtigt, hat aber immer noch ihre Umsetzung. Soweit Podcastliteratur und podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Sie hörten ein Extra aus dem Buch Luthers unerhörte Menschen- und Tierethik von Hans-Jörg Stähle, erschienen im Litt Verlag in der Reihe Theologische Orientierungen. Es las der Autor. Mein Name ist Hans-Jörg Steele.